Buddhismus beginnt nicht mit einem allmächtigen Gott, der die Welt aus dem Nichts erschuf. Buddhismus beginnt nicht mit Vorstellungen oder mit Theorien über den letzten Ursprung allen Seins. Und Buddhismus beginnt noch nicht mal mit dem großen archaischen Kampf zwischen Gut und Bösen. Buddhismus beginnt irgendwie viel einfacher, viel lebensnah. Beginnt mit einem Menschen, einem Mann, der sich auf die Suche macht. Zugegebenermaßen ist das ein Mann, der vor langer Zeit lebte, vor über 2000 Jahren und in einer anderen Kultur, weit entfernt, in Indien. Aber was diesen Mann umtreibt, was ihn dazu bringt, sich auf die Suche zu machen, ist nicht so anders als Sachen, die wir heute kennen. Es ist nicht so anders als das, was uns manchmal vielleicht umtreibt. Was ihn umtreibt, ist die Erkenntnis, dass eine tolle Karriere und Wohlstand nicht wirklich letzten Endes glücklich machen. Selbst dass all die Annehmlichkeiten, die Wohlstand einkaufen kann, nicht die Fähigkeit haben, einen wirklich tief glücklich zu machen. Vielleicht eine Zeit lang. Ja, ist ja schön, wenn man alles hat, was man sich wünscht. Aber es macht einen nicht wirklich glücklich. Und zumindest nicht dauerhaft glücklich. Das ist die eine Erkenntnis, die ihn umtreibt. Und dann ist da die Erkenntnis, die wirklich ganz schmerzhaft und für ihn quälende Erkenntnis, dass alle, die er liebt, letzten Endes vergänglich sind, sterben werden, dass man alles, was man liebt, verlieren wird. Es gibt nichts, aber auch gar nichts, was wir festhalten können. Das ist die Erkenntnis, die ihn umtreibt. Und was ihn auch umtreibt, ist das zunehmende Gefühl, festzustecken. Ja, wie in einem großen Rad, das sich fortwährend weiterdreht, ja, das sich unablässig, gnadenlos weiterdreht und wie man irgendwie mitgerissen wird und trotzdem nicht vom Fleck kommt. Dieses Gefühl von Feststecken, sich im Kreis drehen. Und obwohl das so lange her ist von einer fremden Kultur, sind das vielleicht so Gefühle oder Einsichten, die uns so fremd nicht sind. Das sind vielleicht Gefühle und Gedanken, die wir zumindest von Zeit zu Zeit auch mal gehabt haben, vermute ich. Und oft wissen wir nicht, was mit diesen Gefühlen anfangen sollen. Vielleicht denken wir, ach, das ist eine depressive Phase. Komm, mach was Schönes. Was Spaß macht, oder wir lenken uns ab von diesen Gedanken und Gefühlen. Wir lenken uns ab. Oder wir arrangieren uns damit, dass es halt so ist. Und dieser Mann in Indien vor über 2000 Jahren arrangiert sich nicht. Er hat den Mut, sich den Fragen wirklich zu stellen, die sich da auftun. Er hat den Mut, sich auf die Suche zu machen nach befriedigenden Antworten. Und er lässt alles zurück und man kann sagen, er hatte alles, was man so sagen würde, zu einem guten Leben gehört. Er hatte es nicht schlecht, er hatte es gut. Und trotzdem lässt er alles zurück und macht sich auf diese radikale Suche nach Antworten. Und die Welt, die ihn umgibt, ist in vieler Hinsicht anders als die Welt, in der wir heute leben. Also zum einen ist es eine Agrargesellschaft, Indien vor 2500 Jahren, mit feudalen Systemen. Die Menschen hatten sich zu dieser Zeit die Natur noch nicht untertan gemacht, sondern erlebten Natur als was sehr Mächtiges, als was überwältigend Mächtiges, so was Bedrohliches, vor dem sie sich schützen mussten. Ja, also man kann sich vorstellen, am Rand des bewirtschafteten Landes, am Rand der Felder beginnt der Dschungel und in dem Dschungel herrschen Kräfte, die die Menschen nicht beherrschen können, die sie bedrohlich finden. Dort herrschen Geister und Dämonen in der Vorstellung der Menschen zu dieser Zeit. Also es ist schon eine andere Welt als die, in der wir heute leben. Aber in gewisser Hinsicht ist die Welt auch nicht so anders als unsere heute, weil die Zeit in Indien vor 2500 Jahren ist eine Welt, ist eine Zeit von Umbruch und von Wandel. Das ist großer Wandel sowohl vom sozialen Sinne, ja, ein sozialer Umbruch, ein gesellschaftlicher Umbruch, politische Umwälzungen, die zu dieser Zeit schnell passieren. Also das Land, aus dem dieser Mann stammt, Gautama, aus dem er dann aufbricht, auf die Suche sich macht, wird noch zu seinen Lebzeiten untergehen. Das ist ein kleines Fürstentum und er wird noch zu seinen Lebzeiten erleben, wie dieses Land sozusagen verschlungen wird, zusammen mit vielen anderen kleinen Fürstentümern von den großen, mächtigen Staaten, die zu der Zeit entstehen. Also er sieht wie Umbruch, Wandel in jeder Hinsicht passiert in dieser Gesellschaft. Ein bisschen wie heute ist es so eine Gesellschaft, eine Zeit, in der es gärt. Ja, in der es gärt und man merkt, etwas passiert. Und der Mann, Gautama genannt, ist ein ungewöhnlicher Mensch. Für mich vor allem, was hervorsticht, ist, dass er ungewöhnlich furchtlos ist. Wirklich ungewöhnlich furchtlos. Er ist völlig frei von Konventionen, völlig frei von den Fesseln der Erwartungen anderer. Ja, wie oft lassen wir uns fesseln von dem, was wir meinen, was andere von uns erwarten. Er scheint völlig frei davon zu sein. Er ist wirklich ganz sich selbst, ganz eigenständig. Er ist von seinem Charakter her sehr offen und sehr interessiert an der Welt. Er ist gebildet, er kennt die Welt, er kennt sich aus in vielen Gebieten des Lebens. Er ist in der Politik genauso zu Hause wie im Handwerk. Er kennt das Leben in Städten, er weiß, wie Menschen in Städten leben. Er kennt auch das Leben auf dem Land. Er versteht, wie das Leben von Menschen aussieht. Also er ist überhaupt nicht weltfremd. Und später in seinem Leben hat er völlig unbefangenen Umgang mit Königen, mit Philosophen, mit brahmanischen Priestern, aber auch mit ganz normalen Menschen, mit Handwerkern, mit Bauern und findet mit jedem den richtigen Ton. Er ist wirklich zu Hause in der Welt, kennt die Welt. Aber trotzdem, obwohl er die Welt um ihn herum so gut kennt, ist er gleichzeitig innerlich sehr unabhängig von ihr. Er bewahrt sich eine innere Unabhängigkeit von ihr. Er geht wirklich einen eigenen Weg. Sehr radikal, sehr unerschrocken, sehr furchtlos. Er erforscht auf seiner Suche unter anderem auch die Spiritualität seiner Zeit und davon gibt es einiges. Ja, es ist eine Zeit, in der auch viele religiöse Neuströmungen entstehen und Menschen, nicht nur er, auch andere Menschen innerlich auf der Suche sind. Es gibt verschiedene spirituelle Traditionen, die er untersucht, die er sich anschaut, mit denen er sich befasst. Und manchmal merkt er, er kann was lernen. Er findet einige Lehrer, die ihm durchaus was beibringen können. Bestimmte yogische Praktiken, mit denen er bestimmte Bewusstseinszustände erreichen kann. Aber er merkt, bei allem, was er untersucht an den religiösen Strömungen seiner Zeit, merkt er, dass es begrenzt ist, dass es letzten Endes nicht richtig, nicht wirklich Antworten auf seine Fragen bietet. Es ist nicht wirklich... Ja, es ist begrenzt. Es führt nicht zu dem, was er sucht. Und er lässt furchtlos alle Annahmen zurück, auf die für seine Zeitgenossen so als unanpassbare Wahrheiten gelten. Also die Religiosität seiner Zeit hat unter anderem auch viel damit zu tun, mit dem Glauben an Geister und an Naturkräfte und mit Ritualen und Beschwörungen, die helfen sollen, diese Kräfte sozusagen im Bann zu halten, sich vor ihnen zu schützen und sie zu besänftigen, zu befrieden. Aber das alles interessiert ihn nicht. Was er tut stattdessen, ist etwas ganz Neues und in gewisser Hinsicht etwas ganz Radikales.